sollte die katholische Kirche eine Art Diakonenamt für Frauen einrichten. Diese neuerliche Debatte ist nach einer Äußerung von Erzbischof Robert Zollitsch von Freiburg aufgekommen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat an diesem Wochenende Schlussfolgerungen gezogen aus der Diözesanversammlung seines Erzbistums. Und dabei sagte Zollitsch wörtlich:
Wenn es um die verschiedenen Dienste in der Kirche geht, ich werde mich nach wie vor für die Vielfalt der Dienste einsetzen. Und wir werden auch schauen, wie wir Ämter in der Kirche schaffen, die dann auch für Frauen möglich sind. Also das ist einfach der Weg, der nach vorne geht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element.
Erzbischof Zollitsch sprach von einer nötigen Vertiefung des gemeinsamen Priestertums aller Getauften. Das sage er auf der Grundlage der Lehre der katholischen Kirche. Er werde für ein spezifisches Diakonenamt für Frauen eintreten.
Es ist klar, da geht es um die Aufgaben, für die die Weihe nicht die Voraussetzung ist. Das steht auch gleich mit drin. Aber es gibt in die Leitungspositionen bis hin, nehmen Sie an, bei uns ist die Hauptpersonalverantwortung im Ordinariat, ist eine Oberdirektorin, eine Frau.
Bislang dürfen nur Männer zum Diakon geweiht werden, darum jetzt die erneute Debatte. Das dreistufige Weiheamt in der Kirche steht nur Männern offen, das sind Diakon, Priester und Bischof. Zollitsch hat klar gemacht, dass es ihm nicht um die Öffnung des bestehenden Weihediakonats für Frauen geht, sondern um ein Amt anderer Art. Dabei kann er sich auf den deutschen Kurienkardinal Walter Kasper berufen. Der hatte Ende Februar bei einem Studientag der deutschen Bischöfe in Trier gesagt:
Das käme mir vor allem in erster Linie darauf an, das, was von allen Christen gilt, für Männer und Frauen gleichermaßen zu gelten. Das heißt natürlich auch Führungsaufgaben von Frauen in der Kirche. Es sind dann nicht alle Ämter einfach an die Ordination gebunden. Dafür gibt es heute sehr viele Möglichkeiten, von Ordinariatsrätin bis Kanzlerin und Advokatin. Also ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen. Dazu kommen in theologischer Lehre und Forschung und auch Vertretung der Kirche in den verschiedensten Weisen auf lokaler, regionaler, nationaler und auch universaler Ebene.
Und ganz konkret hatte Kasper eben das Schaffen eines neuen Amtes für Frauen ins Spiel gebracht, eine Art Gemeindediakonin. Sowas habe es schließlich schon in der Urkirche gegeben, dort halfen Frauen im Gemeindeleben. Auch Kardinal Kasper betont, die Gemeindediakonin für pastorale, karitative, katechetische und bestimmte liturgische Dienste, sie müsse sich, wenn es sie denn mal geben sollte, vom Amt des männlichen Diakons unterscheiden. Sie werde per Segen beauftragt, nicht durch ein Weihesakrament. Ich denke, so der Kardinal wörtlich, wenn es ein solches Amt ist, das nicht einfach am klassischen Diakonamt ansetzt, dann hätte man viel mehr Beweglichkeit.
Was nun die Frage der Ordination der Frau angeht, wissen Sie, die katholische Position, ich denke, dass daran auch nichts zu ändern ist, dass Frauen nicht zum Priestertum geweiht werden können. Das ist einfach die ungebrochene Tradition der Ostkirche wie der Westkirche. Das ist die Position aller Kirchen des ersten Jahrtausends. Nach auf evangelischer Seite gibt es das eigentlich bei den traditionellen Kirchen erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Frage des Diakonats stellt sich anders. Im Augenblick sehe ich persönlich keine Möglichkeiten, aber es gibt viele andere Weisen, Frauen da zu beteiligen.
Die spezielle Diakoninnentradition der frühen Kirche lebt bis heute in einigen orthodoxen Kirchen des Ostens fort. Doch dieses Diakoninnenamt im Urchristentum war nach heutigem Stand der Forschung etwas durchaus anderes als das Diakonenamt der Männer. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer bekräftigt auf der Homepage seines Bistums, dass ein Diakonat der Frau im Sinn des traditionellen sakramentalen Weiheamtes nicht in Frage komme. Da ist die Präzisierung wichtig, dass Erzbischof Zollitsch und Kardinal Kasper ein solches auch gar nicht gefordert haben, anders übrigens als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das will sehr wohl eine Diakonenweihe für Frauen. Der Kölner Liturgieexperte Martin Korden erklärt:
Erzbischof Zollitsch hat gesagt, er wolle sich für ein spezifisches Diakonamt der Frau einsetzen und er hat auch betont, dass das aber kein Weiheamt für Frauen sein könnte. Und das hat Bischof Pfodeholzer auch betont und verwiesen dabei auf die Tradition der Kirche, die sich wiederum auf die Bibel und die urchristliche Praxis bezieht. Bischof Pfodeholzer hat sich allerdings auch wie Zollitsch für weitere Möglichkeiten von Frauen in Leitungsämtern der Kirche durchaus ausgesprochen. Das ist, glaube ich, letztlich der gemeinsame Kern. Knackpunkt ist da allerdings, dass Zollitsch dafür das Wort Diakonat benutzt hat und durchaus Verwirrung ausgelöst hat.
Pfodeholzer wie Zollitsch, wie überhaupt die deutschen Bischöfe, sind sich einig, dass eine Weihe für Frauen nicht möglich sei. Die Kirche bezieht sich darauf, dass auch die Apostel Jesu ausschließlich Männer waren. Aufgrund des sakramentalen Charakters, den das Diakonat besitzt, sei eine Weihe für Frauen nicht zulässig.
Das ist wirklich ein Missverständnis, das Erzbischof Zollitsch sicher nicht wollte. Denn er hat das im Schlussstatement auch nochmal betont, wenn er von Diensten und Ämtern für Frauen spricht, aber auf Grundlage der Lehre der katholischen Kirche. Das wird jetzt in den Medien oft verkürzt und weggelassen, wenn jetzt vom Diakonat der Frau geschrieben wird. Nur mal angenommen, in Deutschland würde man das jetzt einfach so machen, Frauen zu Diakoninnen weihen, dann würde das unweigerlich eine Spaltung bedeuten. Im Übrigen auch eine Entfremdung zu vielen anderen christlichen Kirchen, zum Beispiel die orthodoxe Kirche. Da wäre eine weitere Annäherung bei einem Unterschied in einer solch fundamentalen Frage gar nicht mehr möglich.
Soweit unser Überblick über die jetzige Debatte. Wir kommen zur Vertiefung. Was ist denn überhaupt ein Diakon? Das beantwortet für uns der irische Mitarbeiter der Vatikanischen Glaubenskongregation, Monsignore John Kennedy.
The word deacon, which comes from a term in Greek called diakonos.
Das Wort Diakon kommt aus dem Griechischen und bedeutet einfach Helfer oder Diener. Wir wissen, dass Diakone in den frühen christlichen Gemeinden tätig waren. Und zwar als erstes durch einen Paulusbrief aus dem Jahre 63 ungefähr. Der Brief ist an alle Heiligen, die in Philippi sind, gerichtet, mit ihren Bischöfen und Diakonen. Die zwei bekanntesten Diakone der Urkirche sind, wie wir aus der Kirchengeschichte wissen, der heilige Stephanus, erster christlicher Märtyrer, und der heilige Laurentius. Die Einrichtung des Diakonenamtes entstand, wie die Apostelgeschichte schildert, als Antwort auf ein praktisches Problem. Es gab Streit um die Nahrungsmittelverteilung an Witwen, und die Apostel wollten darüber nicht die Verkündigung vernachlässigen und wählten deshalb 7 Männer, voller Weisheit und Heiligem Geist, wie es heißt, um sie mit dem Dienen zu beauftragen. Am Ende des ersten Jahrhunderts haben wir dann eine Bestätigung durch den Brief eines heiligen Clemens aus Rom, der um etwa 95 nach Christus schreibt, Diakone seien von den Aposteln eingesetzt worden. Nach einer alten Tradition, die der frühe Kirchenhistoriker Eusebius erwähnt, war auch die Zahl der Diakone in Rom auf 7 begrenzt. Bis zum 4. Jahrhundert hielt man das auch in anderen Städten so.
Monsignore Kennedy schreibt den Diakonen von Anfang an eine doppelte Rolle zu, außerhalb, aber auch innerhalb der Kirche.
Sie wurden so eng mit Bischöfen und Priestern assoziiert, dass sie automatisch zu einer Art Vermittler zwischen dem Zelebranten und dem Volk wurden. Sie machten Ankündigungen, sorgten für Ordnung unter den Gläubigen, bereiteten Kirche und Altar für die Liturgie vor. Dementsprechend kommt auch dem heutigen Diakon eine Aufgabe in der Liturgie zu, etwa, dass er am Ende der Messe sagt, geht hin in Frieden.
Procedamus in pace, let us go in peace. So that's the role within the church.
Das ist die Rolle innerhalb der Kirche. Außerhalb des liturgischen Rahmens sind Diakone oft Helfer der Bischöfe in weltlichen Angelegenheiten, vor allem bei der Hilfe für die Armen. Zu ihrer wichtigsten Aufgabe gehört auch die Katechese, vor allem die Vorbereitung von Taufbewerbern auf den Empfang der Taufe. In Kapitel 8 der Apostelgeschichte wird klar, dass es die Diakone waren, die die Taufe spendeten, und zwar anhand des Berichtes über den Diakon Philippus, der taufte.
As the scriptures tell us in the account of the deacon Philip, who also baptized.
Ausgestorben ist das Diakonat in der Kirche nie, aber jahrhundertelang lebte es nur noch fort als eine Art Durchgangsstation zum Priestertum. Seminaristen erhielten kurz vor ihrer Weihe zum Priester auch noch die zum Diakon. Dann kam das Zweite Vatikanische Konzil und beschloss eine Renaissance des Diakonats für Nichtpriester. Seitdem können in der katholischen Kirche auch verheiratete Männer Kleriker sein, als Diakone eben. Und wenn dann nun in deutschen Pfarreien neben dem zölibatären Priester auch ein verheirateter Mann liturgisch gekleidet im Altarraum steht, kann es da ausbleiben, dass manche fragen, warum darf das nicht auch eine Frau, zumal ja evangelische Gemeinschaften sogar Priesterinnen haben, Monsignor Kennedy.
But I think we need to underline that.
Aber ich glaube, wir müssen unterstreichen, dass es nur ein einziges sakramentales Diakonenamt gibt, selbst wenn es zwei Arten gibt, es auszuüben. Es gibt weiter nämlich bei angehenden Priestern das vorläufige und es gibt jetzt das ständige Diakonat. Angehende Priester sind eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestzeit von 6 Monaten Diakone. Dann werden sie in der Regel nach einem Jahr zum Priester geweiht und ihr Diakonenamt erlischt. Wichtig ist, dass diese Art des Diakonates sehr eng mit dem Priesteramt verbunden ist. Schon zeitlich ist das die letzte Stufe vor dem Ende ihrer Priesteramtsausbildung.
An diesem Punkt zurück zu den Überlegungen des Regensburger Bischofs Voderholzer. Er sieht das Diakonat aufs Engste mit diesem Weihecharakter verbunden. Das lasse sich nicht voneinander ablösen. Ein Amt für Frauen etwa als Gemeindediakonin ohne sakramentale Beauftragung stünde aus seiner Sicht in der Gefahr, gar nicht oder falsch verstanden zu werden. Die Kirche müsste dann sehr viel erklären, um den vorliegenden Unterschied deutlich zu machen und zu begründen. Eine weitgehende Verwechslungsgefahr sei nicht von der Hand zu weisen, schon allein, weil sehr unterschiedliche Dinge mit dem gleichen Namen bezeichnet werden. Und, so der Regensburger Bischof, ein Zuwachs an Entscheidungskompetenzen wäre mit dem spezifischen Frauendiakonat auch nicht verbunden. Für ständige Diakone gibt es eine Ausbildung und bestimmte Anforderungen, etwa ein Mindestalter und, wenn sie verheiratet sind, was die Regel darstellt, die Zustimmung ihrer Ehefrau. Diakone dürfen taufen, trauen und beerdigen. Sie dürfen nicht die Messe feiern, Beichte hören oder die Krankensalbung spenden. Das nur zur Vertiefung. Ich wollte jetzt, wo immer vom Diakonenamt für Frauen geredet wird, mal erklären, was das Diakonenamt eigentlich ist. Jetzt soll bei uns auch endlich mal eine Frau zu Wort kommen. Das ist die deutsche Franziskanerin Margarita Gruber, Professorin für Neues Testament. Sie hat gerade 2 Jahre im theologischen Studienjahr an der Dormitio-Abtei in Jerusalem gelehrt. Unter ihren Studenten sind auch viele Frauen. Frage an Sie, was bleibt denn Frauen in der Kirche übrig, wenn ihnen die Weiheämter versperrt sind? Ihre Antwort?
Ja, Sie werden lachen, das Evangelium.
Bertolt Brecht hat mal auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch die Antwort gegeben, Sie werden lachen, die Bibel.
Also ich habe eine Umfrage gemacht bei meinen Studentinnen der letzten Jahre und viele haben spontan gesagt, ne, es ist das Evangelium oder manche sagen, es ist auch Christus, ne? Also man denkt nicht, wie in dieser säkularisierten Gesellschaft eben immer junge Frauen von Ost und West überall, ne, also aus verschiedenen Teilen Deutschlands nach wie vor einfach für ihr Leben, auch für die Kirche zur Verfügung stellen wollen. Also da war ich selber auch nochmal sehr, sehr überrascht.
Nur noch einmal gefragt, was kann die Kirche diesen Frauen denn bieten, die sich in ihren Dienst stellen wollen?
Also diese Frauen sind schon sehr selbstbewusst. Ne? Die wissen, was sie wert sind und bieten sich an, aber sagen, wenn es nicht gebraucht wird, dann müssen wir halt woanders hingehen. Also das bedeutet, man muss diese Frauen direkt, würde ich sagen, ansprechen, muss sie fördern und fordern, muss ihnen sagen, was man erwartet, muss Berufsperspektiven bieten, damit diese Charismen, die sie ja auch mitbringen, dass die auch eingesetzt werden können, auch auf Führungspositionen. Das wird, glaube ich, auch deutlich erwartet.
Sogar die CDU in Deutschland will jetzt, das hat ein interner Streit vor ein paar Tagen ergeben, den Ruf nach einer Frauenquote bei Vorständen von Unternehmen in ihr Wahlprogramm aufnehmen. Sollten jetzt die deutschen Bischöfe für alle Posten im Bistum, die von Nichtgeweihten besetzt werden können, die Frauenquote einführen?
Also Quotenregelung wird unterschiedlich diskutiert. Da sind ja auch nicht alle Frauen dafür, dass man das macht. Aber ich denke, konkrete Maßnahmen ja, Förderprogramme ja.
Und zu den konkreten Maßnahmen zählt Professorin Gruber auch ein künftiges Amt für Frauen im diakonischen Bereich der katholischen Kirche.
Das kann aber nicht ich, weil ich bin kein Bischof, aber ich hoffe, dass da weiter drüber nachgedacht wird.
Der sakramentale Charakter des Diakonenamts und warum Frauen es nicht ausüben dürften, das sei, so die Franziskanerin, nach außen nicht leicht zu vermitteln. Und ja, viele ihrer Studentinnen seien enttäuscht, dass sie nicht Priesterin und noch nicht einmal geweihte Diakonin werden könnten.
Ja, ich kann das schon verstehen. Also das denke ich, das fragt sich vielleicht jede mal irgendwann. Ne? Unsere Gesellschaft ist ja auch so, dass sie zunächst mal sagt, alles für alle. Und dann ist halt die Frage, ne? In der katholischen Kirche ist das nicht so. Ich kenne auch viele Frauen, das muss ich ehrlich sagen, die sagen, ich kann mir das wünschen, aber ich bin Katholikin und meine Kirche sagt, sie sieht sich nicht dazu, also hat nicht die Vollmacht. Und wir stellen uns da auch im Gehorsam unter die Kirche. Ne? Also für mich ist das auch ein Glaubensakt.